Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Der zweite Akt zu unserer vierteiligen Reanimationsreihe von Rettungsdienst Quickie Podcast beginnt in Kürze. Jo, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Rettungsdienst Quickie Podcast, eurem Podcast rund um das Thema Rettungsdienst. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Wir wollen ja heute mit unserem zweiten Akt beginnen. Zu Beginn habt ihr ja so ein, wie so ein Theaterstück, so ein kleines Einläuten gehört. Das hat einen kleinen Hintergrund gehabt, so ein kleiner Joke unter Freunden, unter Bekannten, als es dann um die Thema der Namensgebung zu diesem Podcast Teil beziehungsweise zu der vierteiligen Reihe halt kam. Ja, wir wollen uns gar nicht lange mit der Anekdote und den Geschichten aufhalten. Wir wollen ja eine quickiehafte Folge wieder liefern und wollen heute ja mit dem Thema Airway Management weitermachen. Und zunächst einmal, bevor ihr jetzt in das Thema Airway Management einsteigt, ihr solltet alle natürlich die erste Folge gehört haben, weil die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Nichtsdestotrotz wollen wir nochmal eine kurze Review machen zu unserem ersten Akt, nämlich dem Thema Fakten, Basics und Fehler, wobei wir nur noch einmal ganz kurz auf die Basics und auf die Fehler eingehen wollen, die wir da so handwerklich bei der Reanimation ja machen können. Das heißt, in unserem ersten Akt haben wir gesagt, die Druckrhythmen sind beim Erwachsenen 30:2, beim Kind 5:15:2, das heißt initial 5 Beatmungen, dann gefolgt von 15:2 Reanimation und Beatmungshüben im Wechsel und im Rahmen der bedrohlichen Bradykardie oder dem Cardiac Arrest direkt nach einer Geburt werden Säuglinge 3:1 reanimiert. Die Drucktiefe beim Erwachsenen beträgt 5 bis 6 cm, nie mehr als 6 cm drücken. Die Entlastung des Thorax bitte beachten, die ist nämlich genauso wichtig wie die eigentliche Drucktiefe beim Reanimieren genau auch. Die Hands-Off-Time sollte immer kleiner 10 Sekunden sein, das heißt auch in den Ladephasen zwischen Analyse und der Defibrillation sollte weiter reanimiert werden. Das sind so 5 bis 15 Sekunden je nach Gerät. Und natürlich, last but not zuletzt, die Wechsel von der reanimierenden Person sollte alle 2 Minuten stattfinden, damit wir halt letztlich nicht immer die ganze Zeit durchdrücken. Das heißt, immer dann, wenn eine Analyse stattfindet, einmal wechseln. Die häufigsten Fehler sind natürlich das Nichtbeachten der Hands-Off-Time, die da meistens größer als 10 Sekunden ist, beziehungsweise dann auch länger als 10 Sekunden, weil in den Ladephasen nicht reanimiert wird. Wenn wir an den Wechsel denken, sollten wir, wie gesagt, ja alle 2 Minuten wechseln. Das wird auch nicht gemacht. Hier habe ich sehr oft erlebt, dass Leute dann 2, 3 oder 4 Zyklen durchreanimieren, was natürlich nicht gut ist. Wenn wir die Thoraxentlastung eben angesprochen haben, auch das ist ein häufiger Fehler. Der Thorax wird nicht ausreichend entlastet, was zu einer inadäquaten Reanimation führt. Die Beatmung wird relativ spät, meiner Meinung nach, nicht immer, aber häufiger schon dann doch erst forciert, beziehungsweise auch die Detektion von Fehlern entweder nach Umlagerung des Patienten, also eine Reevaluierung, oder halt die Anlage der Kapnometrie erfolgt leider etwas verspätet, was natürlich dann auch zu einer späteren Fehleranalyse erst führt. Gut, das war erstmal ein wirklich schneller Ritt durch unsere erste Staffel, unsere erste Folge eigentlich, also unseren ersten Akt. Und wir wollen uns nun dem Thema Airway Management widmen. Zunächst einmal wollen wir die grundlegende Begriffsbestimmung noch einmal vornehmen. Das heißt, was bedeutet Airway Management eigentlich? Mit dem Begriff Airway Management, da werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die dazu dienen, für die externe oder aber auch für die spontane Atmung bzw. Beatmung den Weg zu sichern und damit einen ausreichenden Gasaustausch stattfinden lassen zu können. Heißt letztlich also, wir nehmen entweder Güdeltuben, Wendeltuben, Larynxtuben, endotracheale Tuben oder sonstige Gerätschaften, um den Atemweg zu sichern, den Atemweg freizuhalten, einen Aspirationsschutz herzustellen. Wir können gewisse Hilfsmittel bei einem schwierigen Atemweg verwenden, wie einen Kuckstab, Videolaryngoskopie etc. etc. Beurteilungsschemata anwenden, wie Malamparty oder dergleichen. Wie gesagt, das würde jetzt super weit führen, aber wir wollen uns ja kurz und knapp auf das Thema Airway Management im Rahmen der Reanimation beschränken. Und hierzu benötigen wir eigentlich die Materialien, die wir sehr häufig vornehmen. Das heißt also Güdeltuben, Wendeltuben, den Maskenbeutel-Kombinationsgeräten nebst Demandventil und Reservoir, die Larynxmasken bzw. Larynxtuben zusammengefasst unter den supraglottischen Atemwegen und natürlich als Goldstandard die endotracheale Intubation nebst deren Materialien. Zunächst einmal wollen wir uns nochmal ganz kurz dann den Güdel- und Wendeltuben widmen. Die sind ja im Grunde genommen eigentlich so das absolute Basic-Material auf einem KTW, in einem Sanitätsrucksack oder wie auch immer. Entweder sind beide vorhanden oder aber auch nur eine, also entweder ein Wendeltubus oder ein Güdeltubus. Ich setze jetzt beide mal einfach als bekannt voraus. Für die unter uns, die nicht wissen, was das ist oder sich da gerade nicht dran erinnern können oder gerade in der Ausbildung sind, macht einen kurzen Break, schaut nochmal eben kurz über die bekannten Suchmaschinen nach, was ein Güdel- oder ein Wendeltubus ist oder geht zu eurem Praxisanleiter und lasst euch das nochmal eben kurz erklären. Wenn wir einen Güdel- oder Wendeltubus verwenden, dann legen wir den natürlich, also den Güdeltubus oral, den Wendeltubus nasal ein, um letztlich die Atemwege frei zu halten. Ein Güdel- oder ein Wendeltubus ist natürlich kein Tubus oder ein Mittel, um eine Aspiration zu verhindern, sondern wie gesagt einfach nur, um die Atemwege offen zu halten, das heißt die Zunge von den Atemwegen sicherer fernzuhalten, als wir es mit einem Überstrecken des Kopfes hinbekommen würden. Ich denke, damit ist eigentlich erstmal jetzt so salopp alles zu Güdel- und Wendeltuben gesagt und wir kommen zur Maskenbeutelkombination. Auch sicherlich können wir hier noch auf eine reine Maskenbeatmung eingehen, wenn wir an eine druckkontrollierte Beatmung denken. Aber wir wollen ja, wie gesagt, bei den einfachen Sachen Basics bleiben. Heißt also die Maskenbeutelkombination. Diese besteht, wie gesagt, aus eigentlich nur einer Maske und einem Beatmungsbeutel. Aus Sicherheits- oder Infektionsschutzaspekte packen wir natürlich da immer einen Beatmungsfilter dazwischen. Und wenn wir an eine High-Performance-Situation denken oder eine High-Performance-Reanimation anstreben wollen, dann packen wir natürlich hinten noch ein Demandventil nebst einer Sauerstoffquelle dran oder, wenn wir das nicht haben, oldschool-mäßig ein Reservoir. Demandventil oder Reservoir kommen wir gleich nochmal zu. Wollen wir erst einmal auf die Vor- und Nachteile von einer Maskenbeutelbeatmung zu sprechen kommen. Jeder von uns, egal ob Rettungshelfer oder Notfallsanitäter oder alles, was dazwischen liegt, wir sollten den Beatmungsbeutel natürlich als absolutes Basic verstehen, aber auch als Rückfallebene oder als Exit-Strategie, wenn wir mal mit einer Maßnahme nicht weiterkommen. Die Maskenbeutelbeatmung hat den riesigen Vorteil, dass wir hier wenig Materialeinsatz haben. Wie schon gesagt, wir brauchen also eine Maske. Da gibt es ja zwar eine ganze Menge an Masken, aber wir nehmen jetzt einfach mal da gar nicht so Bezug drauf, sondern wir sagen, wir brauchen eine Maske, die natürlich passt. Dann brauchen wir einen Beatmungsfilter und einen Beatmungsbeutel. Im Rahmen der Reanimation wollen wir natürlich anstreben, eine höhere Sauerstoffsättigung für den Patienten vorzuhalten oder den Patienten anzubieten. Deswegen natürlich auch, wie gesagt, Demandventil oder Reservoir. Wenn wir an weitere Vorteile denken, denke ich an Ausbildung. Das heißt, wir benötigen nicht viel Zeit, um diese Maßnahme zu erlernen. Erlernen müssen wir natürlich den C-Griff, um die Maske dicht auf dem Gesicht aufsetzen zu können und natürlich den Umgang mit dem Beutel, also eigentlich mit der eigentlichen Bebeutelungstechnik, die eigentlich auch nicht schwierig ist. Mein Ausbilder hat mir damals so 2004, 2005 gesagt, René, wenn du beatmest, dann atme mit. Versuche deine Atmung über deine Hand und den Beatmungsbeutel auf den Patienten zu übertragen. Damit meinte er, wir sollen nicht so ruckartig mit dem Beatmungsbeutel beatmen und nicht so kraftvoll und so viel Druck aufbauen. Warum, kommen wir gleich bei den Nachteilen zu. Ein weiterer Vorteil ist natürlich nebst dem schnellen Erlernen und dem wenig Material auch, dass wir relativ flexibel mit dem Beatmungsbeutel sind. Bei einem Tubus müssen wir natürlich immer wieder reevaluieren, ob der richtig liegt. Das dauert immer ein bisschen und kann unter Umständen ein bisschen Zeit auch in Anspruch nehmen, dann einen Fehler zu korrigieren, was beim Beatmungsbeutel natürlich nicht der Fall ist. Da können wir die Maske relativ schnell nochmal neu aufsetzen oder wieder neu positionieren und wieder versuchen, dicht zu bekommen und dann mit unserer Maßnahme weitermachen. Nachteil von einer Maskenbeutelbeatmung, die gibt es natürlich leider auch. Nämlich, was wir gerade eben schon gesagt haben, wenn wir zu viel Druck aufwenden. Wir haben natürlich bei einer Maskenbeutelkombination immer den Nachteil, dass wir unter Umständen auch ein bisschen Luft in Richtung Magen beuteln. Das heißt, wir blähen immer auch ein bisschen Luft in den Magen hinein. Wenn wir jetzt aber mehr Druck verwenden, dann beuteln wir auch noch mehr Luft in den Magen hinein. Was es natürlich zu vermeiden gilt. Denn irgendwann wird der Patient einen sehr überblähten Magen haben und dann halt sich da nicht in Flatulenzen ergießen, sondern der wird letztlich ja, die Luft oder beziehungsweise den Mageninhalt über den Ösophagus wieder nach außen bringen wollen. Und das hat natürlich dann zum Nachteil, dass wir dann Mageninhalt im Rachenraum stehen haben, beziehungsweise diesen natürlich dann auch in die Lunge befördern, beziehungsweise der letztlich über die Trachea dann selbst in die Lunge reinläuft. Und das gilt es, wie gesagt, zu vermeiden und das wollen wir natürlich auch nicht. Und deswegen sollten wir immer ein bisschen sanfter beatmen, um ja nicht den Magen zu überblähen. Was wir natürlich auch beachten müssen, sind Komplikationen, nämlich Strukturveränderungen im Gesicht am Patienten. Diese können verhindern, dass wir die Maske nicht richtig dicht bekommen. Und da haben wir natürlich ganz klassisch die Narben und Tumore oder strukturelle Veränderungen durch Frakturen oder Verwachsungen im Gesicht. Wir haben pathologisch gesehen auch Veränderungen im Pharynx, Larynx und Trachealbereich. Die S1-Leitlinie sieht potenziell erstmal alle Personen ab 55 Jahre aufwärts als Personengruppe an, die unter Umständen möglicherweise Komplikationen mit sich führen kann. Dann natürlich fehlender oder desolater Zahnstatus, aber auch modernere Dinge wie Piercings im Dichtbereich der Maske oder ja, Hipsterbärte, die natürlich super schön aussehen können, die natürlich toll gepflegt sein können und dennoch behindern diese den Dichtschluss der Maske. Was nicht diskriminierend gemeint ist, aber dennoch ein Problem darstellt, sind natürlich die stark adipösen Patienten. Ich denke da an eine Short-Neck-Situation, also eine kurzen Hals-Situation, der dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen speckig ist, um das mal so salopp zu sagen. Und dann haben wir natürlich das Problem, den Kopf zu reklinieren oder natürlich auch die Personen, die so stark adipös sind, dass wir viel Gewebe im Gesicht haben, welches natürlich dann auch wieder eine strukturelle Veränderung hervorruft und wir die Maske natürlich unter Umständen schwieriger dicht bekommen. Gut, aus meiner Sicht ist erstmal zum Beatmungsbeutel und zum Güdel- und Wendeltubus alles gesagt, was wir wirklich wichtig wissen müssen. Wie schon mal angedeutet, werden wir aber zum Thema Airway-Management auch nochmal ein separates Video machen, wo wir dann auf die ein oder andere Sache noch eingehen werden. Kommen wir zu den ersten invasiveren Maßnahmen, die in vielen SOPs stehen, in vielen SAAs stehen, in Kompendien oder auch in der S1-Leitlinie, nämlich zu den supraglottischen Atemwegen. Auch hier machen wir kurz nochmal eine kleine Begriffsbestimmung, die da sagt, unter den supraglottischen Atemwegen verstehen wir alle Ventilationshilfen, die letztlich ein Offenhalten der Atemwege zwischen dem Oropharynx und dem Ösophagus gewährleisten und natürlich auch den Ösophagus verschließen können, nämlich in dem Falle, dass wir einen optimalen Kaffdruck herstellen und dann somit auch noch eventuell durch eine andere Maßnahme, die wir gleich nennen, einen doch relativ guten und sicheren Aspirationsschutz herstellen können. Bei den supraglottischen Atemwegshilfen sprechen wir über zwei mögliche oder weit verbreitete Mittel, nämlich einmal den Larynx-Tubus und die Larynx-Maske. Wobei letztere meiner Meinung nach eigentlich mehr im interhospitalen Bereich ist. Wenn ihr also da irgendwelche anderen Erfahrungen habt, aus irgendeiner Stadt, aus einem Kreis, aus einem Bundesland kommt, wo im Rettungsdienst auf dem RTW mehr Larynx-Masken als Tuben verwendet werden oder generell dann ein anderes System ist, dann schreibt mir doch einfach gerne mal über Instagram, über Rettungsdienst Quickie und unterrichtet mich da so ein bisschen. Das würde mich persönlich echt mal interessieren, ob das im Rettungsdienst tatsächlich so weit nach hinten gerutscht ist mit den Larynx-Masken oder ob das letztlich nur bei mir in der Gegend so ist, dass der Larynx-Tubus da wirklich sehr präsent ist. Wollen wir uns also so ein bisschen auf den Larynx-Tubus konzentrieren. Das heißt, welche Vorteile hat so ein Larynx-Tubus? Auch wieder hier, wenn wir an die Ausbildungszeit denken, haben wir einen relativ kurzen Zeitraum oder ein relativ kurzes Zeitfenster, in dem wir die Handhabung von so einem Tubus erlernen können. Auch hier setze ich das Ganze so ein bisschen als bekannt voraus, wie man den einlegt und was man da beachten muss. Der Larynx-Tubus an solches benötigt kein weiteres Hilfsmittel oder in der Regel kein weiteres Hilfsmittel, um in den Patienten eingelegt werden zu können. Klar, wir brauchen unter Umständen ein bisschen Glitsche, damit der halt einfach auch flutscht, also so ein bisschen Instillergel oder Xylokaingel. Wir brauchen natürlich Auch ein geeignetes Fixierungsmaterial, wie so zum Beispiel so ein Thomas Holder. Aber ansonsten benötigen wir dafür nicht ganz so viel Material wie zum Beispiel bei der endotrachealen Intubation. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass da kein Laryngoskop benutzt werden muss, was einen doch höheren Erfahrungsschatz nötig hat. Und wir haben einen relativ schnellen und sicheren Aspirationsschutz geschaffen, wenn wir dann dementsprechend vernünftig den Tubus eingelegt haben. Jetzt kommen wir natürlich auch zu dem Punkt, dass wo Licht auch Schatten ist, nämlich zu den Nachteilen des Ganzen. Wir können natürlich mit einem Larynxtubus, wenn wir diesen anlegen, den Patienten insofern an dem Schleimhautgewebe im Mundrachenraum oder an der am Kehlkopf so weit verletzen, dass der Bereich natürlich anschwillt und ja, dann eventuell eine Einlage des Tubus schwieriger macht oder sich Weichteilgewebe auch vor den Auslass, also Luftauslass an den Tubus legt und dann dort Blockade hervorruft. Oder aber, wenn wir den Patienten später auf einer Intensivstation haben, kann es natürlich dann auch, wenn wir den vorher verletzt haben und durch den Cuff letztlich dieser Bereich gerade noch so ein bisschen tamponiert wird, dann kann es in der Umintubationssituation dazu kommen, dass die Umintubation nicht mehr möglich ist, weil dann auf einmal das Weichteilgewebe exorbitant stark anschwillt. Wenn wir eine weitere Gefahr haben, dann ist es natürlich die Aspiration, wenn wir den Cuff-Druck nicht optimal eingestellt haben oder der Tubus nicht 100% richtig liegt. Was müssen wir noch beim Larynxtubus beachten? Natürlich müssen wir schauen, dass wir den optimalen Cuff-Druck einsetzen. Da sollten wir uns immer so ein bisschen an die Herstellervorgaben achten, beziehungsweise sagt die S1-Leitlinie ganz klar, nicht größer 60 cm Wassersäule. Ein Larynxtubus, der kann natürlich schon einen guten Aspirationsschutz darstellen. Trotzdem sagt die S1-Leitlinie, um diesen noch zu heben, sollten wir bei jedem Patienten eine Magensonde einsetzen. Die Larynxtuben der neuen Generation, aber auch die Larynxmasken haben noch so einen Drainagekanal oder so einen Bypass, wo wir letztlich eine Magensonde durch einführen können. Erfahrungsgemäß empfiehlt sich hier auch so ein bisschen Gleitmittel noch einzusetzen, damit wir den einfacher vorschieben können. Wenn wir so einen Drainagekanal nicht haben oder dass es aus irgendeinem Grund nicht möglich sein sollte, dann gehen wir natürlich hin und können so ein bisschen oldschool noch agieren, das heißt über den Nasengang, also nasal dann zum Magen hin, da eine Sonde legen. Das erfordert natürlich auch ein bisschen Übung, aber ist durchaus möglich. Wenn wir den Larynxtubus also angelegt haben oder eingelegt haben, dann sollten wir diesen natürlich auch am Ende fixieren und wir sollten eine suffiziente Ventilation prüfen. Die Vorgabe hier ist jetzt nicht, wie bei der endotrachealen Intubation, mit dem Stethoskop auskultieren zu müssen, sondern letztlich nur darauf zu achten, ob der Thorax sich hebt und senkt. Ich für meinen Teil, und ich erhebe ja, wie schon mal gesagt, nicht auf meine Meinung immer den Anspruch, dass das die einzig wahre Meinung ist oder wie auch immer. Ich bin immer so ein bisschen auch so ein kleiner Sicherheitsfanatiker und gehe deswegen hin und auskultiere dennoch. Das heißt, wenn ich den Larynxtubus angelegt habe, geblockt habe, dann ventiliere ich, sehe, der Thorax hebt sich, dann gehe ich dennoch einmal hin, nehme ein Stethoskop, auskultiere rechts und dann links und einmal am Magen. Das hat nicht den Hintergrund, dass ich sage, okay, ich kann den Tubus zu tief schieben, wie bei der endotrachealen Intubation, aber ich kann unter Umständen den Tubus dennoch nicht richtig liegen haben, beziehungsweise es kann ja auch möglich sein, dass wir ein Bolusgeschehen hatten, was dann zur Reanimation führte und wir jetzt den Bolus letztlich irgendwo tiefer geschoben haben und aufgrund der anatomischen Struktur unserer Bronchien oder der Hauptbronchien, da geht es natürlich dann entweder meistens eigentlich rechts, manchmal auch links dann in den Bronchus rein und da möchte ich natürlich einfach nur einmal kurz für mich selber wissen, okay, habe ich dennoch beidseits eine gute Belüftung und natürlich ist der Magen vielleicht doch noch mit beteiligt, also habe ich da vielleicht doch noch Luft, die in den Magen geht, dann höre ich natürlich ein Blubbern und dann muss ich natürlich auch nochmal gucken, okay, ist der Cuff denn auch wirklich richtig, hat sich da irgendwas verschoben oder bin ich da irgendwie doch nicht ganz richtig mit meiner Lage, also das sollten wir auf jeden Fall unternehmen. Gleiches gilt natürlich auch für die Fixierung. Das heißt, ich möchte natürlich ein geeignetes Material verwenden, um den Tubus richtig zu fixieren, nämlich an der Stelle, wo er gerade ist. Und da eignet sich natürlich der Thomas Holder sehr gut. Man kann es auch mit einem Leukosilk-Pflasterstreifen machen oder mit einem Verbandswickel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Oldschool-Varianten sind natürlich bei weitem nicht so sicher wie ein Thomas Holder. Auch diesen setze ich dann als bekannt voraus, ansonsten auch wieder hier einmal die Suchmaschine anwerfen und einmal nach dem Begriff Thomas Holder googeln. Oh, jetzt habe ich es gesagt. Wir tun einfach so, als wenn ich das nicht gemacht hätte. Gut, Larynx-Tubus abgeschlossen. Kommen wir von ja quasi Europa League zur Champions League oder von zweite Liga zur ersten Liga. Wir sprechen einmal über die endotracheale Intubation. Die endotracheale Intubation gilt natürlich nach wie vor nach allen Regeln der Kunst immer noch als Goldstandard. Sollte aber natürlich eigentlich nur durch den geübten Anwender angewendet werden. Da scheiden sich natürlich so ein bisschen die Geister und es ist manchmal auch so ein bisschen schwammig ausgelegt, wer denn da jetzt auch wirklich der Geübte ist. Es ist natürlich auch niedergeschrieben, wer der Geübte ist, da will ich gar nicht so drauf eingehen, denn Ansage, der Geübte, den erfüllt auch der Anästhesist halt einfach nicht. Und deswegen habe ich hierzu eine eigene Meinung, die ich eigentlich als sehr gesund ansehe, beziehungsweise worüber ich natürlich auch wieder sagen muss, ich setze diese nicht als die einzige feste Meinung voraus. Meiner Meinung nach sollte der Notfallsanitäter so eine Maßnahme durchführen, der sich 100% sicher ist, bei gesunder Selbstreflektierung und gesunder Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, diese auch wirklich durchführen zu können. Das heißt, wenn ich mich selbst reflektiere und mir selber sage, okay, ich bin jetzt seit 10, 15 Jahren in dem Job und ich habe schon das ein oder andere Mal Person endotracheal intubiert, ich habe das in geordneten Situationsverhältnissen schon getan, ich habe das unter Anleitung gemacht, ich habe es auf Fortbildung gemacht und ich habe diese Maßnahme schon häufig genug gemacht, ich weiß, was ich da tue, dann sollten wir das natürlich durchführen, wenn es natürlich die Situation erfordert. Wenn wir den Tubus in die Hand nehmen, wenn wir das Laryngoskop in die Hand nehmen und wir haben nur den geringsten Zweifel, dass diese Intubation auch wirklich funktioniert oder haben Angst davor, dass sie frustran verläuft, dann sollten wir die beiden Gerätschaften wieder beiseite legen und auf die SGAs zurückgreifen bzw. auf die Maskenbeutelbeatmung. Denn wenn wir Angst vor dieser Maßnahme haben, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird diese Maßnahme dann letztlich frustran verlaufen und das wollen wir natürlich nicht. Was ist der Vor- oder der Nachteil von einer endotrachealen Intubation? Der Vorteil ist natürlich, wir bringen die Luft gezielt genau dahin, wo sie hin soll, nämlich in die Trachea bzw. in die Lunge. Wir haben hier eine sehr geringe Gefahr, wenn der Tubus richtig eingelegt ist, der Aspiration. Also wir haben hier einen nahezu 100%igen Aspirationsschutz. Wie gesagt, vorausgesetzt, wir haben den Tubus richtig angelegt. Und wenn der Tubus richtig eingelegt ist in die Trachea, dann haben wir natürlich auch keine wirkliche Möglichkeit, den Magen zu bebeuteln bzw. dann auch zu überblähen. Welche Gefahren bringt der endotracheale Intubations- oder die endotracheale Intubationsmaßnahme mit sich? Wir können natürlich hier von Anfang an einen schwierigen Atemweg haben, der das Ganze natürlich nicht möglich macht. Wir können aber auch den Patienten erheblich verletzen bei dem Versuch, den Tubus über den Rachenraum, über den Pharynxbereich in die Trachea einzuführen. Wenn wir mit dem Tubus irgendwo das Schleimhautgewebe beschädigen oder da Verletzungen hervorrufen, dann kann es da zu relativ schnell verlaufenden Anschwellungen kommen. Es kann zur Sichtbehinderung durch Einblutungen kommen und natürlich kann es so schnell anschwellen und die ganze Situation so verfahren werden lassen, dass wir am Ende nachher auch mit einer Maskenbeutelbeatmung als Rückfallebene nicht mehr weiterkommen. Das heißt, wir haben eine No-Ventilation-Situation und haben dann keine Chance, die Situation für den Patienten zum Besseren zu wenden. Das heißt, die Reanimation wird definitiv frustran verlaufen und wir haben keine Chance, im Grunde genommen erstmal das zu ändern. Natürlich können wir sagen, wir können hier noch auf eine Notkonotomie, also mittels Quicktrach, umsteigen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Maßnahme, die wir als Notfallsanitäter nur sehr selten beherrschen können, weil wir es nur sehr selten machen bzw. nie machen. Wir kennen es meistens ja eigentlich nur aus Fortbildungen oder, wenn wir Glück haben, mal aus dem Umgang mit so einem Gerät dann in der Pathologie oder dergleichen, wo wir es an einem Verstorbenen halt letztlich üben können. Oder wir haben halt einfach die Möglichkeit auch gar nicht, weil wir das gar nicht auf dem RTW haben. Also letztlich müssen wir da halt mit der Sache relativ vorsichtig umgehen und ja, das Ganze halt nicht so fortführen, dass wir den Patienten da schwerwiegende Verletzungen mit zuführen. Neben den ganzen Risiken ist es natürlich auch so, dass der Materialaufwand bei einer endotrachealen Intubation natürlich deutlich höher liegt. Wir brauchen also nebst dem eigentlichen Tubus auch noch weitere Tuben, also eine Nummer größer, eine Nummer kleiner. Klar, Fixierungsmaterial brauchen wir, ein Laryngoskop mit verschiedenen Spateln, um eventuell noch auf eine kleinere oder eine größere Größe umzuzwitschen. Wir brauchen eine Absauge, die läuft am besten, nebst noch einem grünen Absaugkatheter und ein bisschen Glitsche, wie zum Beispiel ein Instillergel oder ein Xylokaingel, um den Tubus ja so ein bisschen einzuschmieren und einfacher einzuführen. Die endotracheale Intubation bringt also viele Vor-, aber auch Nachteile oder eigentlich mehr Nachteile, wenn wir diese Maßnahme nicht beherrschen. Also sollten wir da immer mit gesundem Menschenverstand an so eine Sache rangehen und vor allen Dingen uns selbst nicht überschätzen. Wenn wir an die endotracheale Intubation, an Vor- und Nachteile denken, dann müssen wir auch an Konsequenzen denken, wenn wir dann diese Maßnahme durchgeführt haben, nämlich, dass wir den Tubus natürlich mittels geeignetem Material fixieren und eine Erfolgskontrolle durchführen. Das bedeutet, in dem Falle müssen wir zwangsläufig auskultieren. Und hier ist es eigentlich im Grunde genommen nicht, meiner Meinung nach, die ist ja nur meine Meinung, nicht unbedingt egal, wie rum wir anfangen. Ich würde in dem Falle tatsächlich immer auf der linken Seite anfangen zu auskultieren und dann nach rechts rübergehen. Einfach aus dem Grunde, wenn wir intubieren und wir intubieren zu tief, also wir schieben den Tubus zu tief ein, dann landen wir meistens anatomisch bedingt immer im rechten Bronchus. Der wird dann belüftet, ganz im Gegensatz zur linken Seite. Und wenn wir auf der linken Seite kein Atemgeräusch haben, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass wir da den Tubus zu tief geschoben haben, relativ hoch. Und wir können sofort kontrollieren, ob wir denn mit der tiefen Begrenzung auf dem Tubus oder mit den tiefen Skalierungen auf dem Tubus auch wirklich an der oberen Zahnreihe sitzen. Danach hören wir auf der rechten Seite und danach auf dem Magen, nur noch um sicher zu gehen, dass wir tatsächlich auch nicht irgendwie in den Magen intubiert haben oder in den Esophagus intubiert haben und wir Luft in den Magen befördern. Das würden wir natürlich dann hören, wenn es blubbert. Gut, kommen wir zum letzten kurzen Punkt noch. So ein paar kleine Tipps, was wir noch beachten sollten. Wir sollten natürlich versuchen, so früh wie möglich die Kapnometrie einzusetzen und zu implementieren in das System. Am besten wäre es, wenn wir das manpowermäßig hinbekommen, bei der Richtung der Materialien für die Intubation, egal ob SGA oder ETI, sollten wir schon die Kapnometrie-Sonde sollten wir dann schon einschalten an dem Gerät, beziehungsweise das Gerät dafür einschalten, wenn wir zum Beispiel so ein kleines externes Gerät haben, und die Initialisierung beginnen, sodass wir sofort, wenn wir intubiert haben, die Erfolgskontrolle durchgeführt haben, auch eine Kapnometrie einsetzen. Die Kapnometrie gibt uns natürlich Aufschluss darüber, ob wir zu schnell ventilieren, ob wir zu langsam ventilieren, ob wir vielleicht auch einfach gar kein CO2 zurückbekommen oder nur wenig CO2 zurückbekommen, wenn wir da zum Beispiel an eine Fehllage denken oder aber auch an den Grund für eine Reanimation, wie zum Beispiel eine Lungenarterienembolie. Wenn wir an Sicherheitsmaßnahmen denken und Fehlerdetektion, dann gilt es natürlich auch immer wieder zu evaluieren, ob der Tubus noch richtig liegt. Nämlich immer dann, wenn wir den Patienten bewegt haben. Haben wir den Patienten umgelagert auf ein Tragetuch und aus dem Gebäude evakuiert oder haben wir den auf eine mechanische Reanimationshilfe gelagert, dann sollten wir immer wieder danach den Tubus auch nochmal kontrollieren. Das heißt, einmal den Blick auf die Tiefenskalierung, einmal auskultieren und das CO2 natürlich beobachten. Wenn wir an die Lagerungssituation denken, dann sollten wir auch nochmal so ein bisschen zusätzlich fixieren. Das heißt, nicht noch Material einsetzen, sondern manual. In dem Falle würde ich immer so hingehen, meine linke Hand unter den Kopf des Patienten, mit der rechten Hand Daumen und Zeigefinger, den Tubus so nah wie möglich, zum Beispiel am Thomas Holder oder am Mund, halt dann greifen und dann so, ja, wie soll ich beschreiben, versuchen die Hände zusammenzudrücken oder an den Kopf des Patienten zu drücken und einfach eine stabile Auflagefläche für meine Hände zu schaffen. Wenn das gegeben ist, dann gibt man natürlich in der Kopfposition den Ton an und sagt natürlich 3, 2, 1 und bewegt sich dann auf Kommando. Yo, jetzt haben wir wieder in fast 30 Minuten oder genau 30 Minuten eine ganze Menge an Infos wieder reingepackt. Wir sind auch wieder ein bisschen über der Zeit von meinem eigentlichen immer gesetzten Zeitlimit von 25 Minuten. Aber gut, ich denke, das ist noch vertretbar. Ich hoffe, ihr konntet ein paar wertvolle Tipps mitnehmen, vor allen Dingen, wenn ihr Berufsanfänger seid. Wenn wir schon länger im Beruf sind, dann hoffe ich, dass wir nochmal ein paar Reize setzen konnten, auf die wir bei der nächsten Reanimation dann achten oder einfach auch nochmal uns selbst reflektieren und nochmal quasi fragen, ob wir denn alles wussten oder ob wir vielleicht nochmal ein Thema auch nacharbeiten sollten. Vielleicht hilft es auch bei dem einen oder anderen nochmal, um einen Wachunterricht vorzubereiten oder wie auch immer. Unsere Ansätze können ja da relativ vielfältig sein. Ich hoffe, dass ihr im dritten Akt dabei seid, wenn es dann um das Thema Medikamente und Applikationswege geht. Und vor allen Dingen, ich hoffe natürlich auch, dass es euch diesmal wieder gefallen hat. Wir sind ja jetzt schon aktuell nach ja, knapp 2 Wochen, noch nicht ganz 2 Wochen, sind wir bei über 100 Zuhörer. Ich grüße also dementsprechend noch einmal raus in die USA. Da ist auch jemand aus der USA, der uns ja folgt und der uns anhört. Wir grüßen nach Österreich, wir grüßen in die Schweiz, wir grüßen natürlich auch in die breite Masse nach Deutschland und wünschen euch viel Spaß mit dann dem dritten Akt nächste Woche und allen weiteren Folgen natürlich. Wenn ihr uns gut findet, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns aktuell ja noch am besten über Instagram oder über Facebook. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin, bleibt dabei, euer Rettungsdienst.